Seit Menschen Erinnerungen bewahren, berichten ihre Geschichten von Mächten, die nicht von hier zu sein scheinen. Gestalten, die aus dem Himmel herabstiegen, Wissen brachten, Ordnung stifteten und wieder verschwanden. Sie hießen Götter, himmlische Lehrer oder Baumeister des Schicksals. Fast überall bleibt die leise Behauptung, dass ihr Abschied nie endgültig war und eine Rückkehr möglich ist. Die Frage stellt sich von selbst. Sind das bloß Erzählungen oder Nachklänge von Begegnungen, die wir nur in der Sprache der Mythen fassen konnten? Von Mesopotamien bis an den Nil, von Indien bis in die Amerikas tauchen überraschend ähnliche Motive auf. Die Anunnaki der Sumerer und Babylonier, die Neteru der Ägypter, die Devas der indischen Überlieferung und die Himmelswesen der präkolumbischen Welt treten als Bringer von Kultur auf, als Stifter von Städten, als Hüter von Kalendern, Maßen, Ritualen und Gesetzen. Alte Texte, sumerische und akkadische Keilschrifttafeln, das babylonische Enuma Elish, das über Jahrhunderte gewachsene Mahabharata und das in der frühen Kolonialzeit aufgezeichnete Popol Vuh der Quiché, beschreiben eine Welt, in der das Göttliche und das Menschliche einander berühren. Wer darin liest, spürt zwischen den Zeilen die Möglichkeit, dass Legende und Erfahrung nicht immer sauber zu trennen sind. Diese Erzählung folgt Spuren, Motiven und Deutungen. Sie nimmt die Mythen ernst als das, was sie sicher sind. Zeugnisse von Weltbildern. Und sie lässt Raum für Überlegungen, warum solche Bilder in verschiedenen Kulturen so ähnlich sind. Es geht nicht darum, Beweise zu liefern, sondern darum zu verstehen, was diese Geschichten über Ursprung, Ordnung und Verantwortung sagen und warum das Motiv einer möglichen Wiederkehr so hartnäckig fortlebt. Im Zweistromland tragen die Anunnaki die Züge einer hohen Götterversammlung. Früh erscheinen An oder Anu als Herr des Himmels und Ki als Kraft der Erde. Spätere Traditionen nennen Enlil, mit Luft und Sturm verbunden, Enki, Hüter von Weisheit und Wasser, Ninhursag, die große Mutter, und Inanna, strahlend, furchtlos und wandelbar. Neben ihnen steht eine zweite Gruppe, die Igigi, oft als dienende, arbeitende Mächte beschrieben. Ein altes Gedicht, das unter dem Namen Atrahasis überliefert ist und ins zweite Jahrtausend vor unserer Zeit datiert wird, erzählt von einer Erschöpfung und einem Aufstand. Die Igigi legen ihre Werkzeuge nieder, die Arbeit bricht zusammen und die großen Götter suchen eine Lösung. Sie ist radikal. Ein neues Wesen soll die Last tragen. Menschen entstehen, geformt aus Ton der Erde und dem Lebenssaft eines geopferten Gottes, anvertraut mit Arbeit, Kult und Pflege der Ordnung. Der Gedanke ist kühl und klar. Die Welt bleibt in Gang, weil jemand Verantwortung übernimmt. Auch das Enuma Elish, der babylonische Schöpfungsmythos aus dem späten zweiten Jahrtausend vor unserer Zeit, kreist um Ordnung nach dem Sturm. Marduk bezwingt die Urmacht Tiamat, baut aus ihrem Leib den Kosmos und lässt aus dem Blut Kingus, gemischt mit Lehm, die Menschen bilden, damit Heiligtümer bestehen und die rituelle Ordnung nicht erlischt. Diese Texte sprechen weniger von Gnade als von Aufgabenverteilung. Zwischen Himmel und Erde entsteht ein Vertrag, der Arbeit, Erinnerung und Gesetz umfasst. Innerhalb dieser Welt deuten Erzählungen auf unterschiedliche Prinzipien. Enlil verkörpert Strenge, Maß und das Gewitter des Gesetzes. Enki steht für Einfallsreichtum, Schutz und heimliches Gegenlenken zugunsten der Menschen. In manchen Geschichten hilft Enki, Verbote zu umgehen oder Strafen zu mildern, ohne die große Ordnung völlig zu verletzen. So entsteht ein Spannungsfeld aus Autorität und Fürsorge, das auf menschliche Weise vertraut wirkt. Ähnliche Muster zeigen sich andernorts. In Ägypten sind die Neteru weniger Personen als Kräfte. Re, der täglich neu die Finsternis durchfährt. Osiris, mit Fruchtbarkeit und Erneuerung verbunden. Isis, Sinnbild von List und Bewahrung. Maat, Inbegriff von Wahrheit und kosmischer Balance. In Indien wimmelt das Mahabharata von Eingriffen göttlicher Mächte in Menschenwelt, von himmlischen Wagen und Waffen als Bilder für Wissen und Macht, aber auch von der Frage nach rechtmäßigem Handeln selbst im Chaos des Krieges. Im Popol Vuh formen Schöpfergötter mehrfach Menschen. Zuerst aus Lehm, dann aus Holz, bis schließlich Wesen aus Mais entstehen, die verstehen, erinnern und danken können. Wieder geht es um ein Ringen, das richtige Maß zwischen Fähigkeit, Demut und Bindung an eine höhere Ordnung zu finden. Wo Geschichten von Rückkehr auftauchen, schwingt beinahe immer eine zyklische Vorstellung von Zeit mit. Weltalter steigen auf und vergehen, Ordnungen erstarren und werden erneuert. Prophezeiungen sind dann weniger Kalenderdaten als kulturelle Kompasse. Sie halten wach, dass Ordnung Pflege braucht und dass Vergessen gefährlich ist. Was wie eine Ankündigung von Wiederkehr klingt, kann auch als Mahnung gelesen werden. Die alten Verträge zwischen Menschen, Natur und dem, was wir heilig nennen, nicht zu brechen. Gleichzeitig bleibt die Frage nach der Herkunft dieser Motive offen. Manche sehen in ihnen verdichtete Naturerfahrung, Gewitter, Fluss und Sternbahnen in die Sprache von Göttern übersetzt. Andere vermuten dahinter das Echo außergewöhnlicher Ereignisse, die spätere Generationen nur mythologisch deuten konnten. Wieder andere lesen die Texte politisch. Als Spiegel der Entstehung von Städten, Tempeln und Schreiberschulen, die Ordnung brauchten und ihr Sinnbilder gaben. Dass die Erzählkerne über Jahrhunderte tradiert, umgeschrieben und miteinander verwoben wurden, erklärt, warum Vielfalt und Wiedererkennung nebeneinander bestehen. Wer diese Überlieferungen nebeneinander legt, erkennt Leitmotive. Schöpfung als Zuweisung von Verantwortung, Wissen als Gabe, die verpflichtet, Rebellion und Erneuerung als Teil des Rhythmus, Gesetze, die Ordnung bewahren sollen und Gnade, die das Gesetz menschlich macht. Die himmlischen Wesen erscheinen dann weniger als fremde Besucher und mehr als Chiffren für Kräfte, mit denen jede Kultur ringt. Chaos und Maß, Macht und Maß halten, Erinnerung und Vergessen. Ob hinter all dem mehr steckt als Symbolik, wird sich mit Worten allein kaum entscheiden lassen. Doch die Mythen haben eine bleibende Wirkung. Sie stellen Fragen, die nicht alt werden. Woher kommen wir? Wofür sind wir da? Was schulden wir der Welt, die uns trägt? In der Vorstellung einer möglichen Rückkehr liegt vielleicht gerade deshalb ein Trost, dass Ordnung nie endgültig verloren ist, solange Menschen sich erinnern, erzählen und handeln. Wenn die alten Geschichten recht haben, dann kehrt nicht unbedingt jemand vom Himmel zurück. Vielleicht kehren wir selbst zurück zu einem Vertrag, den wir mit der Welt längst geschlossen haben. Im Gegensatz dazu erscheint Enlil als strenger, autoritätsbewusster Hüter der Ordnung, überzeugt davon, dass Stabilität nur durch Kontrolle zu haben ist. In vielen Überlieferungen begrenzt er bewusst den Zugang der Menschen zu Wissen und Macht, um Maßlosigkeit zu verhindern und die bestehende Weltordnung zu sichern. Diese Spannung zwischen Freigebigkeit des Wissens und Bewahrung der Grenzen erinnert an spätere Motive, besonders an die biblische Erzählung vom Garten Eden. Adam und Eva erhalten das Verbot, vom Baum der Erkenntnis zu essen, doch die Schlange lockt zum Griff nach Einsicht. Der Preis ist der Verlust des geschützten Ortes, verstanden als Durchsetzung einer höheren Ordnung gegen den menschlichen Drang, Grenzen zu überschreiten. Das Thema kehrt wieder. Ist Wissen eine Gabe, die frei zirkulieren soll, oder eine Kraft, die nur mit Verantwortung und Begrenzung ertragen werden kann? In mesopotamischen Texten ist es oft Enki, der sich zugunsten der Menschen über strenge Direktiven hinwegsetzt, indem er verbotene Kenntnisse zugänglich macht oder, wie im Atrahasis-Epos, vor der kommenden Flut warnt. Darin spiegelt sich ein uraltes Nachdenken über Macht, ob Schutz durch Einschränkung gelingt oder ob Fortschritt nur mit Risiko möglich ist. Ein weiteres Rätsel bildet das allmähliche Verschwinden der Anunnaki aus der offenen Bühne der Überlieferung. Frühe Mythen kennen Zeiten, in denen göttliche Wesen unter Menschen wandeln, als Könige regieren, Städte stiften und Handwerk, Gesetz und Kult ordnen. Später verlagert sich die Darstellung. Nach der großen Flut, so deuten einige Texte, geht das Königtum auf Sterbliche über. Die Götter treten zurück, nicht ohne Spur, aber ohne sichtbare Herrschaft. Daraus speist sich die Vorstellung, sie seien nie wirklich gegangen, sondern hätten ihren Einfluss in verborgene Sphären verlagert, jenseits gewöhnlicher Wahrnehmung, doch wirksam in Entscheidungen, Wendepunkten, Ahnungen. Neben den klassischen Lesarten gibt es moderne Deutungen, die die Überlieferungen radikal anders auslegen. Besonders einflussreich und zugleich umstritten sind die Thesen von Zecharia Sitchin, der die Anunnaki nicht als reine Gottheiten, sondern als außerirdische Besucher verstand. In seiner Darstellung stammt ihre Heimat von einem fernen Himmelskörper mit sehr langer Umlaufbahn, oft Nibiru genannt, der in großen Zyklen in Sonnennähe zurückkehrt. Während eines solchen Zyklus seien die Anunnaki auf der Suche nach einer kostbaren Ressource zur Erde gekommen, Gold, gedacht als Mittel zur Stabilisierung ihrer planetaren Umwelt. Aus der Knappheit dieser Ressource habe sich ein groß angelegtes Bergbauprojekt entwickelt. Als die Arbeit zu beschwerlich wurde, sei eine technische Lösung gesucht worden. Sitchin beschreibt den Ursprung des Menschen dann nicht als einmaligen Schöpfungsakt, sondern als bewussten Prozess. Frühe Homininen werden genetisch angepasst, die eigene Erbsubstanz der Ankommenden mit irdischer Linie kombiniert, kognitive Fähigkeiten geschärft, körperliche Belastbarkeit gesteigert. Die ersten Menschen seien demnach als kontrollierte Arbeitskräfte in abgegrenzten Siedlungen eingesetzt worden, überwacht und geführt. Mit der Zeit jedoch hätten diese Wesen Bewusstsein, Sprache, Erinnerung und Ansprüche auf Selbstbestimmung entwickelt. Bewegungen, die er in Mythen über Aufbegehren, List und Befreiung wiederzuerkennen glaubte. Diese Sicht hat viele Anhänger in der populären Alternativgeschichte gefunden. Gleichzeitig widersprechen ihr Fachrichtungen wie Assyriologie, Astronomie und Genetik, die weder einen entsprechenden Planeten noch belastbare Belege für solch eine Intervention erkennen. Ungeachtet dessen prägt die These das moderne Imaginäre und hält die Debatte über Herkunft, Einfluss und Deutungsmacht lebendig. Auch in Ägypten erscheinen die großen Kräfte nicht als abstrakte Idee, sondern in Gestalt der Neteru, als Mächte, die Ordnung stiften, Königtum legitimieren und Zivilisation tragen. Ihre Präsenz wird sichtbar und greifbar dargestellt. Tempelreliefs, Statuen, Rituale und der Pharao als Mittler verkörpern das Prinzip der Ma'at, das Gleichgewicht von Wahrheit, Recht und kosmischer Balance. Erzählungen kennen Phasen, in denen diese Mächte handeln, lehren, verbinden und sich doch wieder entziehen. Sie mischen sich mit der Menschenwelt, ohne in ihr aufzugehen. Manche deuten dies als dichterische Personifikation natürlicher und gesellschaftlicher Kräfte. Andere lesen darin Hinweise auf Begegnungen mit sehr real wirkenden Gestalten. In beiden Fällen bleibt das Muster erkennbar. Wissen und Ordnung werden gegeben, begrenzt, bewahrt und immer wieder neu verhandelt. Und die Frage, wie viel Einsicht einem sterblichen Wesen gut bekommt, steht unübersehbar im Raum. Einige Deutungen sehen hinter diesen Gestalten hochentwickelte Menschen, deren Taten später mythisch überhöht und schließlich vergöttlicht wurden. Andere halten offen, dass sich hinter den Berichten etwas ganz anderes verbirgt. In Ägypten jedenfalls waren die Neteru keine fernen, reinen Ideen, sondern wurden als greifbare Mächte gedacht und dargestellt. Menschengestaltig, oft mit tierischen Attributen, die Eigenschaften verdichten. Der Falkenkopf als Sinnbild der Höhe und des Blicks über die Welt. Der Schakal für Wache und Übergang, lange Schädel als betonte Andersartigkeit. Manche Bilder zeigen sie auf der himmlischen Barke, andere lassen sie von den Sternen herabsteigen. Wieder andere sprechen von einer Zeit vor den sterblichen Königen, in der diese Mächte selbst über das Land herrschten. In Inschriften und Hymnen begegnet die Erinnerung an eine Urzeit, Zeptepi, das erste Mal. Sie markiert den mythischen Beginn von Ordnung und Kultur. Der Schöpfer, häufig als Atum-Ra angerufen, ruft Welt und Maß hervor. und eine Folge göttlicher Herrscher prägt die Landschaft des Heiligen, ehe die Herrschaft an Menschen übergeht. In dieser Perspektive erscheint Königtum nicht als bloßes Amt, sondern als Fortsetzung einer himmlischen Linie. Einige moderne Stimmen gehen weiter und vermuten hinter diesen göttlichen Königen Besucher mit überlegener Technik, die Wissen gaben und sich dann der direkten Bühne entzogen. Gewiss ist nur, die Bilder haben Kraft, weil sie Ursprung, Autorität und Verantwortung zugleich erzählen. Zu diesem Eindruck tragen auch die körperlichen Darstellungen bei. Reliefs und Statuen zeigen die Neteru mit hochgewachsenen Proportionen, betonten Schädeln und stilisierten Merkmalen. Die klassische Deutung sieht darin Symbolik und Stilkonventionen. Das Übermenschliche wird sichtbar gemacht, indem der Körper aus der Norm gehoben wird. Wer nach wörtlichen Spuren sucht, liest diese Formen dagegen als Protokolle einer realen Begegnung. Hinzu kommt, dass einzelne königliche Mumien und Schädel aus verschiedenen Epochen ungewöhnliche Ausprägungen zeigen. Die gängige Erklärung verweist auf natürliche Variationen und auf Praktiken der Schädelmodellierung, die auch anderenorts nachweisbar sind. Für alternative Interpretationen klingen solche Besonderheiten wie Hinweise, doch belastbare Belege bleiben rar. Und zwischen Kunst und Anatomie verläuft eine heikle Grenze. Der Gedanke einer besonderen Abstammung prägte die ägyptische Königsideologie ohnehin. Der Pharao galt nicht bloß als Statthalter, sondern als göttliches Wesen in menschlicher Gestalt, Träger des Blutes der Neteru, verbunden mit einer Linie, die bis in Septepi zurückreicht. Vergleichbare Motive finden sich weit über Ägypten hinaus. Die sumerische Königsliste lässt vor der großen Flut Könige mit gewaltigen Regierungszeiten auftreten, als Erinnerung an eine Ära, in der Herrschaft anders verfasst war. In Mesoamerika erzählen Genealogien von himmlischen Ahnen, in Indien verknüpfen Puranas Dynastien mit göttlichen Ursprüngen. Daraus ist die Theorie erwachsen, göttliche Blutlinien könnten auf einen tatsächlichen Unterschied zwischen frühen Eliten und der übrigen Bevölkerung hindeuten, vielleicht sogar auf Mischungen zwischen Himmel und Erde. Auch hier gilt, die Vorstellung ist stark, die Beweise sind umstritten. Was bleibt, ist das kulturelle Muster, Legitimität durch Herkunft zu begründen. Auffällig sind zudem die Parallelen zwischen mesopotamischen und ägyptischen Götterwelten. Anu als Himmelsoberhaupt und Ra als Sonnengott und Garant der Ordnung scheinen ähnliche Plätze im kosmischen Haus einzunehmen. Enlil mit Sturm, Königtum und Zerstörung verbunden, erinnert in Aspekten an Set, den Herrn über Wüste, Unruhe und Donner. Enki, Hüter von Wasser, Wissen und listiger Fürsorge, spiegelt sich für manche in Tod, Patron der Schrift, der Berechnung und der feinen Künste der Magie. Man kann diese Übereinstimmungen als gemeinsame Archetypen deuten. Grundformen, die überall dort entstehen, wo Menschen Naturkräfte, Herrschaft und Gedächtnis in Gestalten fassen. Man kann sie auch als Spuren kulturellen Austauschs lesen oder, in einer mutigeren Linie, als Hinweise darauf, dass dieselben Mächte in verschiedenen Sprachen erinnert wurden. Doch so verlockend die Synthese Anunnaki Neteru ist, sie bleibt Spekulation. Die Systeme sind verwandt in ihren Fragen, nicht identisch in ihren Antworten. Über all dem ragen die Pyramiden als hartnäckiges Rätsel. Ihre Masse, ihre saubere Geometrie, die präzise Ausrichtung auf die Himmelsrichtungen und die kunstvollen Steinfügungen haben Generationen staunen lassen. Die große Pyramide von Gizeh bildet den Kulminationspunkt. Ein Bauwerk von strenger Einfachheit und beinahe unerbittlicher Genauigkeit. Die gängige Forschung versteht sie als Königsgrab im Rahmen einer komplexen Toten- und Staatsreligion, errichtet durch eine organisierte Arbeiterschaft mit ausgefeilter Logistik, Werkzeugen aus Kupfer, Stein und Holz, Rampensystemen und präziser Planung. Andere verorten in ihr mehr als ein Grab, eine Maschine der Einweihung, ein Herz aus Stein für Vermessung, Sternbeobachtung oder gar Energie, Hypothesen, die sich auf Proportionen, Kammeranordnungen und mögliche Sternbezüge stützen. Dazwischen liegt ein weites Feld nüchterner Fragen. Wie wurden Millionen von Blöcken bewegt? Welche Mischungen ergaben die Mörtel, die Fugen wie eine feine Haut schließen? Warum diese exakte Nordung, warum diese Schächte, deren Verlauf bis heute diskutiert wird? So oder so bleibt das Werk ein Zeugnis konzentrierter Intelligenz, Organisation und eines Willens, das Irdische nach dem Maß des Himmels zu ordnen. Vielleicht erklärt gerade diese Doppelbewegung, das Streben nach Ordnung und der Blick zu den Sternen, die Hartnäckigkeit, mit der Mythen und Monumente einander spiegeln. Wo Herrscher sich als Erben einer ersten Zeit verstanden, musste die Architektur Zeichen setzen, die über den Augenblick hinausweisen. Wo Erzählungen von göttlichem Blut die Macht begründeten, mussten Rituale, Texte und Bilder diese Herkunft in jeder Generation erneuern. Und wo Menschen spürten, dass Wissen zugleich befreit und bindet, entstanden Geschichten über Grenzüberschreitungen, Verbote und die Kunst, beides zu halten. Fortschritt und Maß. So wachsen die Fäden zusammen. Die Neteru als lehrende, ordnende Kräfte, die Anunnaki als mächtige Gestalten an der Schwelle zwischen Himmel und Erde. Könige als Mittler, die beides in die menschliche Welt übersetzen. Ob wir darin Spuren realer Begegnungen lesen oder Verdichtungen von Erfahrung, das Muster bleibt. Ein Ursprung, der als heilig erinnert wird. Eine Linie, die Legitimität verleiht und Monumente, die die Erinnerung im Stein verankern. Wer nach der tiefsten Verbindung fragt, landet weniger bei einer einzigen Antwort als bei einer Landkarte von Möglichkeiten. Manche zeigen zum Austausch zwischen Kulturen, andere zu gemeinsamen Archetypen des Denkens, wieder andere zu der Vorstellung, dass Götter verschieden benannt wurden, wenn sie unterschiedlichen Völkern begegneten. Und über allem steht die beharrliche Frage, die die Pyramiden ebenso stellen wie die alten Lieder. Wozu sind wir imstande, wenn wir uns mit dem Himmel messen? Und was schulden wir der Ordnung, die wir dabei erschaffen? Während die etablierte Archäologie die Pyramiden als Teil einer Toten- und Staatsreligion versteht, entwirft die alternative Deutung ein anderes Bild. Monumentale Apparate, gebaut, um Kräfte der Erde und des Himmels zu bündeln. In diesem Szenario würden Geometrie und Materialwahl zusammenspielen. Kalkstein als Mantel, Granit und Quarz im Inneren, um Felder zu sammeln, zu leiten oder zu verstärken. Ob das je so gedacht war, bleibt offen. Doch der Gedanke fasziniert, weil er die stille Technik des Steins mit unsichtbaren Energien verknüpft. Hinzu kommt der Blick zu den Sternen. Die Anordnung der Gizeh-Pyramiden wurde oft mit dem Gürtel des Orion in Verbindung gebracht. Für die einen war der Komplex Teil einer großen Himmelskarte, ein irdisches Echo der Sternbilder, das den Toten den Weg ins Jenseits weisen sollte. Für andere markieren die Bauwerke Punkte eines größeren Netzes, das, so die kühne Vermutung, bis in den interstellaren Raum gelesen werden könnte. Zwischen nüchterner Vermessung und kosmischer Symbolik spannt sich ein weiter Bogen. Die Frage nach dem Wie des Baus entzündet ebenfalls Debatten. Die gängige Erklärung setzt auf Zehntausende Arbeiterinnen und Arbeiter, Jahrzehnte der Organisation, Werkzeuge aus Kupfer und Stein, geschickte Rampen, Hebel, Schlitten, Schmiere. Kurz Logistik statt Magie. Skeptiker verweisen auf die Präzision der Fugen, die Masse einzelner Blöcke, die Nordung des Bauwerks und vermuten, dass Wissen und Verfahren im Spiel waren, die nicht in den überlieferten Werkzeugkatalog passen. In dieser Lesart brachten die Neteru selbst das Know-how. Ein Verständnis von Material, Lastführung und vielleicht sogar von der Lenkung feiner Energien, das später nur noch in Symbolen fortlebte. Der Gedanke, dass himmlische Lehrmeister wirken, ist alt und weit verbreitet. Auch die vedische Überlieferung Indiens kennt eine große Polarität: Devas und Asuras. Beide stehen für machtvolle Kräfte, die Ordnung und Gegenordnung verkörpern. Licht und Schatten, Bewahrung und Ansturm. Frühere Texte schildern ihren Wettstreit nicht bloß als Gleichnis, sondern als Ringen um Einfluss in sichtbaren und unsichtbaren Bereichen. Die Devas erscheinen als Leuchtende, Hüter des Dharma, der kosmischen Ordnung, Verbündete von Maß, Einsicht und Harmonie. Die Asuras sind kraftvoll, ehrgeizig, widerständig, nicht nur böse, sondern Rivalen mit eigener Logik und Anspruch. In der vielschichtigen Kosmologie nehmen beide Sphären ein. Die Erde liegt dazwischen und wird zum Schauplatz, an dem ihre Wege sich kreuzen und Geschichte formen. Epen wie das Rigveda und das Mahabharata erzählen von großen Feldzügen, von Waffen, die wie Kräfte der Elemente wirken, und von Artefakten, die den Verlauf der Ereignisse wenden. Besonders eindrucksvoll sind die Berichte über Vimanas, himmlische Wagen oder Fluggeräte. Mal werden sie wie schwebende Paläste beschrieben, mal wie kleine, wendige Fahrzeuge von großer Reichweite. Manche Texte lassen sie zwischen Bereichen verkehren, als könnten sie Grenzen von Raum und Zustand überschreiten. Geführt von Göttern, Weisen oder Helden, wirken sie auf Leserinnen und Leser wie technische Konstruktionen in mythischer Sprache. Daraus ist eine Tradition von Deutungen entstanden, die Vimanas als mehr denn Allegorie begreift, als Erinnerung an echte Maschinen hochentwickelter Akteure. In diesem Umfeld taucht auch das Vaimanika Shastra auf, ein Sanskrit-Text aus dem frühen 20. Jahrhundert, der sich auf ältere Quellen beruft und Flugapparate samt Antrieben, Werkstoffen und Steuerung beschreibt. Gelehrte streiten über Ursprung und Authentizität. Die einen sehen Kompilation und Projektion moderner Vorstellungen, die anderen Hinweise auf verlorenes Wissen. Die Beschreibungen, von exotischen Antrieben über seltsame Energien bis zu Manövern, die der Schwerkraft zu trotzen scheinen, nähren jedenfalls die Vorstellung, dass antike Kulturen mit mehr als nur Wagen und Speeren dachten. Auch archäologische Spuren im Indostal lassen den Respekt vor frühem Ingenieurwesen wachsen. Planvolle Städte, durchdachte Entwässerung, standardisierte Maße, Handel in großen Netzen. Für die nüchterne Forschung belegen sie Organisation, Handwerk und Verwaltung. Für manche deuten sie, zusammen mit den Mythen, auf ein größeres, heute nur noch in Fragmenten sichtbares Wissenssystem. Am heikelsten sind die Schilderungen von Waffen. Das Mahabharata berichtet von einer Auseinandersetzung gewaltigen Ausmaßes. Einzelne Passagen wirken auf moderne Ohren wie Beschreibungen von Detonationen, deren Leuchten den Tag übertrifft, von Hitzen, die Städte verheeren, von Nachwirkungen, die Menschen schwächen, Ernten verderben und Land auf Jahre unfruchtbar machen. Aus solchen Bildern entsteht die Hypothese, ein alter Krieg sei mit Mitteln geführt worden, die wir heute als Massenvernichtung bezeichnen würden. Diese Deutung bleibt umstritten. Sie zeigt aber, wie kraftvoll die Texte Wirkungen benennen, die über das Alltägliche hinausgehen. Oft wird in diesem Zusammenhang auch auf Mohenjo-Daro verwiesen, eine große Stadt der Industrialkultur. Berichte sprechen von Stellen, an denen Material wie verglast wirkt, als hätte extreme Hitze gewirkt. Es kursieren zudem Hinweise auf ungewöhnliche Befunde an Skeletten. Die konventionelle Lesart erklärt Zerstörung mit Brand, Erosion, Zeit, an manchen Orten auch mit handwerklichen Feuerprozessen. Die Alternative deutet die Spuren als Echo einer Katastrophe, deren Ursache tiefer reicht. Zwischen beiden Positionen bleibt die Beleglage Gegenstand lebhafter Diskussion. So fügen sich die Linien zusammen. Monumente, die als Gräber, als Maschinen oder als Karten gelesen werden können, Mythen, die als Theologie, als Erinnerung oder als Chiffre für Technik erscheinen. Konflikte, die moralische Dramen sind. Und vielleicht mehr. Ob man den nüchternen Erklärungen folgt oder den kühneren Spekulationen Raum gibt. In allen Fällen erzählen die Quellen von einer Menschheit, die ihr Maß am Kosmos sucht, Wissen empfängt und begrenzt, Ordnung gestaltet und riskiert. Und in Stein, Lied und Zeichen festhält, was ihr größer ist als sie selbst. Diese Beobachtungen haben Spekulationen genährt. Mohenjo-Daro sei nicht nur allmählich zerfallen, sondern durch ein plötzliches Ereignis getroffen worden. Die konventionelle Deutung verweist auf Naturkräfte, klimatische Umbrüche, Flussverlagerungen oder Konflikte als Ursachen des Niedergangs. Doch die drastischen Bilder im Mahabharata wirken auf manche Leserinnen und Leser wie Vorgriffe auf moderne Szenarien der Vernichtung. Leuchten, die den Tag übertreffen, Hitzen, die Landstriche verheeren, Spätfolgen, die Generationen beschäftigen. So entsteht die gewagte These, ein sehr alter Krieg könne mit einer Technologie geführt worden sein, die später verloren ging. In dieser Lesart erscheinen Devas und Asuras als gegnerische Fraktionen einer hochentwickelten Ordnung, vielleicht sogar nicht menschlichen Ursprungs, Kräfte, deren Ringen die frühe Geschichte der Menschheit formte. Inmitten dieser Spannungen steht die Trimurti, die dreifache Spitze der hinduistischen Kosmologie, Brahma als Schöpfer, Vishnu als Bewahrer, Shiva als Zerstörer und Erneuerer. Zusammen verkörpern sie den großen Atem von Werden, Bestehen und Vergehen, den Zyklus, an dem Welten Maß nehmen. Manche moderne Deutungen sehen darin mehr als Gleichnisse, reale Akteure, die in Wendepunkten eingreifen. Shiva, dessen drittes Auge in den Mythen unbändige Kraft freisetzt, wird dann zum Bild einer Energie, die ganze Ordnungen umgestalten kann, für manche eine Chiffre, für eine uralte Waffe, für andere ein geistiges Symbol radikaler Einsicht. Vishnu, der in Krisen als Avatar erscheint, ist der Gedanke, dass Hilfe herabsteigt, um Gleichgewicht wiederherzustellen. Ein Motiv, das in vielen Kulturen als Erinnerung an Gottkönige und himmlische Helfer fortlebt. Und Brahma, Architekt des Lebens, lässt sich traditionell als Ursprung der Formen verstehen. In wagemutigeren Lesarten klingt darin eine Allegorie auf das Eingreifen in die Bausteine des Lebendigen, auf Wissenssprünge, die frühe Zivilisationen beschleunigt haben könnten. Diese Parallelen reichen über Indien hinaus. Zwischen vedischen, mesopotamischen, ägyptischen und griechischen Vorstellungen scheinen Leitmotive zu wandern. Mächte, die vom Himmel herabsteigen, Ordnung stiften, Wissen bringen und wieder entschwinden. Selbst die Bibel kennt Berichte, in denen mächtige Wesen die Menschenwelt berühren. Besonders das Buch Henoch, lange randständig, heute oft neu gelesen, erzählt eindringlich von Wächtern, Engeln, die zur Beobachtung gesandt werden und den Auftrag überschreiten. 200 von ihnen, so die Erzählung, steigen auf den Berg Hermon herab, einen Ort, der in vielen Traditionen als Schwelle zwischen Sphären gilt. Ihr Anführer Semyasa fürchtet, allein die Folgen zu tragen und bindet die Gefährten durch einen Eid an den gemeinsamen Schritt. Die Überschreitung nimmt konkrete Gestalt an. Die Wächter verbinden sich mit Menschenfrauen. Aus dieser Vereinigung entstehen die Nephilim, Gestalten, die als Gefallene oder Gefürchtete erinnert werden. Noch folgenreicher ist, was die Wächter lehren. Kenntnisse, die als heilig oder gefährlich gelten. Metallverarbeitung und Waffenschmieden, Himmelskunde und Zeichenkunst, zauberische Praktiken und die Kunst der Zier. Fertigkeiten, die Gesellschaften verändern. Azazel gilt als derjenige, der Rüstungen und Waffen offenbart und damit das Antlitz der Kriegsführung wandelt. Andere, etwa Barakijal und Kokabel, öffnen den Blick für Bahnen der Sterne und Ordnung des Firmaments. In manchen modernen Deutungen spiegeln solche Namen frühe Astronomie. In anderen klingen sie wie Knotenpunkte eines Wissens, das später in Stein und Mars eingeschrieben wurde, in Observatorien aus Monolithen, in Ausrichtungen von Heiligtümern, in Karten aus Licht und Schatten. Diese Motive sind nicht singulär. Die Gestalt des Wohltäters, der Grenzen sprengt und dafür büßt, begegnet im griechischen Prometheus, der das Feuer bringt und an den Felsen gekettet wird. In Mesopotamien lehren die Weisen der Abkalu Künste und Ordnungen und treten dann hinter den Vorhang. Die Linien sind verschieden. Das Thema ist eines: Wissen als Gabe und Gefahr, als Schritt nach vorn und Preis zugleich. Ob man all das als Mythos im reinen Sinn liest, als verschlüsselte Erinnerung an ungewöhnliche Ereignisse oder als Spur von Begegnungen mit anderen, die Erzählungen halten eine Frage wach, die bis heute nachhallt: Wer hat uns gelehrt, was wir können? Und wofür tragen wir Verantwortung, wenn wir dieses Können gebrauchen? Ähnliche Deutungen begegnen auch bei den Anunnaki. Zunächst als Kulturbringer verehrt, kippt die Wahrnehmung mancher Überlieferungen schließlich ins Kritische. Wohltäter werden zu Grenzverletzern. In dieser Logik schildert das Henoch-Buch eine große Reinigung, die der Verstrickung der Wächter und der Auswüchse ihrer Nachkommen ein Ende setzen soll und die Weltordnung neu justiert. Die Nephilim, häufig mit Riesen wiedergegeben, gehören zu den rätselhaftesten Figuren der alten Literatur. In Henoch erscheinen sie als übergroße, übermächtige Wesen, deren bloßes Dasein das natürliche Maß sprengt. Unersättlich in Hunger und Anspruch verwüsten sie Felder und Herden, schließlich auch Menschenleben. Ihre Enthemmung treibt die Ereignisse auf die Katastrophe zu. Doch im Nephilim lässt sich auch mit der Wurzel Enpet El verbinden. Fallen, gestürzt werden. Dann steht weniger die Körpergröße im Vordergrund als der Status. Wesen, die aus der Ordnung gefallen sind. Darauf aufbauend reichen die Deutungen von genetischen Hybriden, in denen Himmel und Erde gemischt sind, bis zu nicht-biologischen oder geistigen Entitäten, die sich in Körpern verfangen, oder zu fortgeschrittenen, nichtmenschlichen Akteuren, die von späteren Generationen für Halbgötter gehalten wurden. Motivisch ist das nicht singulär. Mesopotamien kennt die Abkalu, weise Gestalten mit übermenschlicher Prägung, die lehren und später verstoßen werden. In Griechenland stürzen die Olympier die Titanen. In den Amerikas erzählen Traditionen von Riesen, deren Gewalt göttliche Strafe nach sich zieht. Überall steht die gleiche Lektion im Raum. Wo eine Mischung das Maß überschreitet, folgt Korrektur. Hart, manchmal welterschütternd. Im Henoch-Buch steigt die Klage der Menschen auf und es kommt zum Eingriff. Erzengel erhalten Aufträge. Raphael bindet Azazel. Gabriel treibt die Übermächtigen gegeneinander, bis sie sich selbst vernichten. Michael fesselt Semjazar und die Seinen bis zum Gericht. Am Ende steht die Flut als radikale Bereinigung. Das Motiv der großen Überschwemmung ist global. Das Gilgamesch-Epos kennt Utnapishtim, der gewarnt wird und überlebt. In Mesoamerika tilgen Wasser ältere Menschheiten und setzen den Zyklus neu. Fast immer gibt es einen Bewahrer, Noah, Utnapishtim oder einen Kulturhelden, der Leben, Saat und Wissen durch die Zäsur trägt. Warum diese Ähnlichkeit? Eine Linie sieht darin Erinnerung an reale Naturereignisse, Meeresspiegelanstiege nach der Eiszeit, Flusskollaps, regionale Mega-Überschwemmungen. Eine andere liest Gleichnisse über Aufstieg und Fall von Ordnungen. Für Henoch ist die Flut mehr als Strafe. Sie löscht eine unnatürliche Präsenz aus, Einfluss der Wächter und Lebenslinien ihrer Nachkommen, um das Gleichgewicht zwischen oben und unten wiederherzustellen. Und dann Henoch selbst. Seine Gestalt löst sich aus dem Rahmen gewöhnlicher Patriarchengeschichten. Er geht mit Gott, eine Formel, die Nähe und Ausnahme markiert, und wird entrückt ohne den üblichen Weg des Sterbens. In den Henoch-Schriften erscheint er als Schreiber der Gerechtigkeit, als Mittler und Zeuge. Er empfängt Einsicht in Ordnungen des Himmels, in Bahnen der Lichter, in Maße von Zeit und Raum, und er überbringt Botschaften an die Wächter, die um Milderung bitten. Seine himmlischen Reisen führen durch Bereiche der Elemente, zu Kammern der Winde, zu Orten des Lichts und der Finsternis, zu Hallen, in denen Beschlüsse aufbewahrt werden. Immer wieder kehrt das Motiv des Maßes zurück. Kalender, die das Jahr fassen, Zahlen, die den Wandel einhegen, Gesetze, die das Ineinandergreifen von Himmel und Erde erklären. Spätere Traditionen werden Henoch noch stärker erhöhen und als himmlischen Schreiber oder Fürsprecher zeichnen. Manche Texte nennen ihn Metatron, den Fürsten der Gegenwart. Ob man das als Mystik, als theologische Verdichtung oder als Spur einer alten Idee liest, die Richtung bleibt. Ein Mensch überschreitet die Grenze, nicht um Macht zu rauben, sondern um Maß zu empfangen und weiterzugeben. Inmitten von Überschreitung und Gericht steht so eine zweite Bewegung. Nicht nur Tilgung des zu viel, sondern Weitergabe des rechten Maßes. In dieser Spannung zwischen Korrektur der Anmaßung und Bewahrung des Wissens liegt der besondere Nachhall der Henoch-Erzählung. Sie verbindet Warnung und Hoffnung, dass Ordnung erneuert werden kann, wenn Einsicht und Verantwortung zusammenfinden. Im Unterschied zu den meisten Gestalten des Alten Testaments wird von Henoch kein Tod berichtet. Er wird genommen und entzieht sich so der gewöhnlichen Bahn des Lebens. Das Henoch-Buch entfaltet diese knappe Notiz zu einer umfassenden Himmelsreise. Strahlende Wesen erscheinen, führen ihn aus seinem Haus hinaus und tragen ihn durch Schichten der Welt, in denen Speicher des Regens, Kammern der Winde und geordnete Bahnen von Sonne, Mond und Sternen sichtbar werden. Je höher er steigt, desto deutlicher zeigen sich Macht und Maß einer Schöpfung, die von unsichtbaren Kräften getragen wird. Er begegnet Chören von Engeln, die singen und dienen, Schreibenden, die Taten verzeichnen und Gestürzten, die gebunden sind und auf ihr Urteil warten. Eine deutliche Mahnung, dass Ordnung Grenzen kennt. Am Höhepunkt der Reise steht Henoch vor dem Alten an Tagen, einer Präsenz, deren Licht nicht zu fassen ist. Dort wandelt er sich. Aus sterblicher Gestalt wird ein Wesen, das die Architektur des Kosmos begreifen kann. Manche moderne Leser hören darin mehr als Vision. Entführung, Begegnung mit Mächten, die nicht von hier scheinen, Durchquerung von Sphären, Übermittlung von verbotenem Wissen und am Ende eine Transformation. Motive, die frappierend an zeitgenössische Berichte enger Begegnungen erinnern. Wenn man diesen Faden weiterzieht, wäre Henochs Aufstieg eine der frühesten überlieferten Begegnungen mit einer überlegenen Intelligenz. Seine Verwandlung ließe sich als Wirkung einer Technologie, Energie oder Erkenntnis deuten, die menschliches Maß sprengt. Dass das Henoch-Buch in vielen religiösen Traditionen nicht zum Kanon gehört, verstärkt den Reiz des Rätsels. Manche sehen darin schlichte Kanongeschichte, andere vermuten, Unbequemes sei beiseite gelegt worden. Auch weit jenseits des vorderen Orients erzählen Kulturen von Lehrmeistern, die vom Himmel herabsteigen. In Mesoamerika kristallisiert sich dieses Motiv in der gefiederten Schlange, bei den Maya Kukulkan, bei den Azteken Quetzalcoatl. Dieses Wesen verbindet Gegensätze, die Schlange als Kraft der Erde, die Federn als Zeichen des Himmels. Quetzalcoatl steht für Wind, Wort und Wissen, für Maß und Kalender, für die Bahn des Morgensterns. Er gilt als Förderer von Kunst und Lehre, als Gegner übermäßiger Gewalt. Sein Einfluss reicht über Jahrhunderte und Völker. Verehrt bei den Olmeken, gestaltet in Tolteken-Traditionen, aufgenommen und umgeformt von den Azteken und in Varianten von den Maya. Legenden erzählen, Quetzalcoatl sei herabgestiegen, habe Gesetze und Künste gestiftet, Opfer gemildert und die Städte geordnet und sei dann fortgegangen mit dem Versprechen einer Wiederkehr. Manchmal segelt er ostwärts davon, manchmal verschwindet er in Flammen und erhebt sich als Venus an den Himmel. In anderen Fassungen trägt der Name einen Menschen. Topilzin Tzeakatl Quetzalcoatl, ein priesterlicher Herrscher aus Tollan-Tula, dessen Lebensgeschichte mit der des Gottes verschmilzt. Daraus ergeben sich drei Lesarten: Quetzalcoatl als Gott und kosmisches Prinzip, Quetzalcoatl als Titel und Amt für Hüter des Wissens, Quetzalcoatl als Erinnerung an einen auffallend begabten Kulturheros, dessen Wirken mythisch überhöht wurde. Die Baukunst scheint dieses Motiv zu unterstreichen. In Chichen Itza wirft zur Tag- und Nachtgleiche das Licht über die Treppenkante des El Castillo eine Kette von Dreiecksschatten, die an einen herabgleitenden Schlangenkörper erinnern. Am Fuß wartet der steinerne Kopf. Ob als präzise Astronomie, als Ritual der Wiederkehr oder als beides, das Zusammenspiel von Architektur, Kalender und Himmel ist unübersehbar. Auch anderswo verbinden Reliefs und Friese gefiederte Schlangen mit Schrift, Zahl und Sternenbeobachtung. Wissen wird buchstäblich in Stein gefasst. Wer oder was war Quetzalcoatl also? Für die nüchterne Forschung ist er eine Gestalt, in der sich Götterbild, Kultpraxis und politische Ideologie verschränken. Ein Archetyp des Lehrers, der Ordnung, Maß und Sprache bringt. Für Traditionslinien, die nach mehr suchen, ist er ein Hinweis auf Besucher mit außergewöhnlichem Wissen, deren Spuren in Kalenderzyklen, Stadtanlagen und überlieferten Verboten fortleben. Zwischen beiden Polen liegt eine dritte Möglichkeit. Quetzalcoatl ist eine Chiffre für das Bündnis von Himmel und Erde. Ein Name für den Moment, in dem Menschen den Rhythmus der Sterne in Maß, Moral und Mauerwerk übersetzen. Auffällig ist, wie oft die Erzählung die Möglichkeit einer Rückkehr betont. Wie bei den Neteru, wie in Geschichten um die Anunnaki oder um die Wächter, spielt das Motiv der Wiederkehr dort hinein, wo Kulturen sich am Kosmos ausrichten. Vielleicht ist es weniger eine Verabredung mit einer Person als eine Erinnerung an ein Versprechen, dass Ordnung und Wissen von oben her gedacht werden und jederzeit neu herabsteigen können, als Einsicht, als Gesetz, als Gestaltung der Welt. Wenn man die Fäden zusammenführt, stehen Henochs Entrückung und Quetzalcoatls Pfad nebeneinander wie Spiegel. Hier wird ein Mensch aus dem Irdischen herausgehoben, um das Maß zu sehen. Dort steigt eine Macht in die Menschenwelt hinab, um Maß zu geben. In dieser Gegenbewegung verdichtet sich ein altes Thema, dass Zivilisation dort beginnt, wo Himmel und Erde einander antworten. In der mächtigen Anlage spiegeln sich Plan und Kosmos. Die große Prozessionsstraße, die später Straße der Toten hieß, die gewaltige Sonnen-Mond-Pyramide und die Pyramide der gefiederten Schlange mit ihren Reihen aus Schlangen- und Maskenreliefs. Vieles an Teotihuacan wirkt wie ein Lehrbuch aus Stein. Wohnungskomplexe mit farbigen Wandmalereien, Werkstätten, Höfe und ein städtebauliches Raster, das sich nicht zufällig zu den Bewegungen von Himmelskörpern zu verhalten scheint. Wieder taucht die Venus auf, der Morgen- und Abendstern. Zyklen, nach denen Rituale geordnet und vielleicht auch politische Taktung gesetzt wurde. Wer immer diese Stadt plante, trug den Himmel in der Geometrie. Die Pyramide der gefiederten Schlange selbst lässt das Motiv zum Relief werden. Schlangenkörper mit Federkränzen wechseln sich mit maskenhaften Gesichtern und maritimen Zeichen ab. Eine Verbindung von Wasser, Wind und Wort, von Erde und Luft. Für die nüchterne Deutung sind es Götter und Machtbilder eines Reiches mit weitreichenden Handelsbeziehungen und strenger Organisation. Für die kühneren Lesarten sind es Erinnerungen an Lehrmeister, die Wissen in Maß und Stein gossen. Dass die Stadt bereits verlassen war, als die Azteken sie entdeckten, hat den Mythos nur vertieft. Eine Hochkultur, die aufstieg, blühte, Geheimnisse bewahrte und im Schweigen verschwand. Der Kalender der Maya mit seinen präzisen Zählungen, der Zolkin von 260 Tagen, der Hab von 365 Tagen, die langen Zyklen der langen Zählung, zeigt, wie sehr Himmel und Ordnung zusammengehören. Als im Jahr 2012 ein großer Zyklus endete, lasen manche darin Untergang, andere Erneuerung. Für die Überlieferung ist es ein Umschlagpunkt, an dem Zeit neu gefasst wird. El Castillo in Chichen Itza macht diese Idee sichtbar. Zur Tag- und Nachtgleiche gleitet die Schattenkette an der Treppe hinab wie ein Schlangenkörper, ein Wiederkommen in Licht und Stein. Solche Ereignisse sind keine Zufälle der Baukunst, sondern gebaute Kalender, die die Menschen mit dem Atem des Himmels verbinden. Auch die Erzählung um Montezuma und Cortés ist Teil dieser langen Schatten. Die Geschichte, der Aztekenherrscher habe den Spanier für den heimkehrenden Quetzalcoatl gehalten, erklärt elegant einen historischen Schock und dient zugleich als Legende der Rechtfertigung. Moderne Deutungen sehen darin eher eine spätere Überformung. Doch die tiefere Pointe bleibt: Ein Kulturheros, der geht und die Rückkehr verspricht, setzt Erwartungen und Ängste frei. Wenn Fremde kommen, fragt man, ob sich das Versprechen erfüllt oder pervertiert. Quetzalcoatl Kukulkan bleibt dadurch mehrdeutig. Gott, Titel, Mensch, Prinzip. Als Gott blickt er vom Stern her und ordnet die Winde. Als Titel verleiht er Herrschern Aura und Pflicht. Als Mensch steht er für Reform und Widerstand gegen blutige Riten. Als Prinzip benennt er das Bündnis der Gegensätze. Erde und Himmel, Schlange und Feder, Wissen und Demut. In all dem gleicht er den Neteru, den Anunnaki, den Devas. Gestalten, mit denen Kulturen ihre höchsten Maßstäbe personifizieren und Geschichten über Ursprung, Auftrag und Grenze erzählen. Die wiederkehrende Formel, Herabkunft, Lehre, Abschied, Verheißung, könnte aus der Ferne betrachtet eine Erinnerung tragen, dass Kontakt möglich ist, dass Wissen geschenkt und entzogen wird, dass Zyklen existieren, in denen Türen auf und zugehen. Für manche ist das eine Chiffre für außerirdische oder interdimensionale Begegnungen, deren Spur in Architektur, Kalendern und Legenden liegt. Für andere ist es der menschliche Blick zum Himmel, der in Muster fasst, was größer ist als wir. Beide Lesarten teilen eine Einsicht. Zivilisation entsteht, wenn Völker ihren Platz zwischen Sternenbahn und Ackerfurche finden und wenn sie die Verantwortung spüren, die aus diesem Platz erwächst. Teotihuacan, Chichen Itza, Tula. Sie werden zu Stationen derselben Frage, die sich durch Epochen zieht. Wer brachte das Maß, nach dem wir bauen und zählen? War es die geduldige Arbeit vieler Generationen, die in Beobachtung und Tradition mündet? Oder gab es Momente der Beschleunigung, in denen Wissen wie ein Komet einschlug und die Ordnung der Dinge veränderte? Quetzalcoatl antwortet nicht, er deutet an. In der Feder, die die Schlange schmückt, im Schatten, der an der Stiege tanzt, im Stern, der abends sinkt und morgens wieder aufgeht. So schließt sich der Kreis zu den großen Erzählungen der alten Welt. Überall, wo Menschen den Himmel lesen, entstehen Figuren, die lehren, begrenzen und verschwinden und Versprechen, die wachhalten, dass Einsicht wiederkehren kann. Vielleicht ist darin die eigentliche Rückkehr der Götter gemeint. Nicht das Auftauchen einer einzelnen Gestalt, sondern das Wiederfinden eines Maßes, das Himmel und Erde versöhnt. In den alten Städten ist es noch zu sehen, wenn man die Augen hebt und die Kanten der Steine gegen das Licht hält. Der Zusammenbruch von Teotihuacan bleibt ebenso rätselhaft wie seine Anfänge. Um die Mitte des 6. Jahrhunderts nach unserer Zeit setzt eine Abfolge von Bränden ein, die vor allem Repräsentationsbauten und Viertel entlang der großen Achse trifft. Für die konventionelle Deutung spricht vieles für innere Unruhen nach klimatischen Stressphasen, veränderten Handelswegen und politischen Verwerfungen. Paläste werden gezielt zerstört, Bilder geschändet, Zeichen der Macht ausgelöscht. Andere sehen Spuren eines plötzlichen Umsturzes oder in kühneren Lesarten das Verstummen jener Kräfte, die die Stadt getragen hatten. Wenn die Lehrer gehen, bricht das Maß der Ordnung zusammen. Nach dem Feuer ebbt das Leben nicht sofort ab. Teile der Stadt bleiben bewohnt, doch die große Maschine steht still. Als die Azteken Jahrhunderte später die Ruinen sehen, erkennen sie in Stein geronnene Größe und geben dem Ort einen Namen, der Staunen in Ehrfurcht verwandelt. Die Erinnerung arbeitet rückwärts. Wo keine Herrscherinschriften sind, entsteht die Vorstellung einer anderen, vielleicht kollektiven Regierung oder einer Elite, die ihren Namen absichtlich dem Kosmos übergab. Zwischen beidem bleibt Raum für Spekulation, dass hier Strukturen wirksam waren, die unsere gewohnten Kategorien von Staat und Kult überschreiten. Die Funde im Untergrund vertiefen das Rätsel. Der versiegelte Tunnel unter der Pyramide der gefiederten Schlange wirkt wie eine miniaturisierte Weltordnung. Funkelnde Kugeln, die sich im Licht wie Sterne verhalten. Wände, deren schimmernde Beschichtung einen Nachthimmel im Inneren erzeugt. Becken mit flüssigem Quecksilber, die als Seen der Unterwelt gelesen werden können, als Abbild kosmischer Regionen, durch die sich jemand rituell bewegen sollte. Man kann darin ein Initiationsszenario erkennen, in dem Herrscher oder Priester die Ordnung des Alls durchschritten, bevor sie sie auf Erden vollzogen. Wer weitergeht, spricht von Technologie. Materialien, die leiten, spiegeln, isolieren, eingesetzt mit Kenntnis ihrer Eigenschaften. Der Befund bleibt offen, die Wirkung ist unbestreitbar. Hier wurde nicht nur gebaut, hier wurde Welt imaginiert und in Funken und Flüssigkeiten übersetzt. Auch über Tage spricht die Stadt in der Sprache des Maßes. Die Avenue of the Dead legt ein Raster über das Tal, auf das Sonne, Mond und Venus antworten. Die Sonnenpyramide greift den Lauf des Jahres, die Mondpyramide das Profil der Berge, der Tempel der gefiederten Schlange die Logik von Wind, Wasser und Wort. Obsidian aus den umliegenden Bergen wird zu Schneiden verarbeitet, deren Schärfe noch heutigen Instrumenten standhält. Unterirdische Kanäle führen Wasser, als hätten die Erbauer ein feines Gespür für Druck, Gefälle und Durchfluss. Und an einzelnen Stellen tauchen Platten eines Glimmerminerals auf, dessen Herkunft weit entfernt liegt. Als ob man bewusst eine Substanz holte, die Hitze, Strahlung und Strom auf besondere Weise behandelt. Die nüchterne Erklärung verweist auf Handel, Prestige und Ritual. Die gewagtere fragt, ob hinter der Wahl der Stoffe ein Wissen stand, das wir erst wieder zu entdecken beginnen. So bleibt Teotihuacan eine mehrdeutige Schule. Stadt, Observatorium, Heiligtum, Maschine. Vielleicht alles zugleich. Sicher ist, dass hier eine Kultur ihren Platz zwischen Himmel und Erde so ernst nahm, dass sie ihn in Stein, Schatten und unterirdisches Licht schnitzte. Sicher ist auch, dass die alte Formel wiederkehrt. Herabkunft, Lehre, Abschied, Verheißung. Die Azteken sahen in den Ruinen Spuren von Göttern. Andere sehen das Werk außergewöhnlicher Menschen. Wieder andere lesen Hinweise auf Besucher, deren Namen verloren sind und deren Maß in Geometrie und Material weiterlebt. Was immer die Wahrheit war, die Stadt antwortet bis heute auf dieselbe Frage, die überall gestellt wird, wo Monumente den Himmel messen. Wer ordnet die Welt und welches Wissen braucht es, um sie zu halten? Vielleicht liegt die eigentliche Botschaft im Verschwinden. Große Zentren steigen auf, fassen das Firmament und zerfallen. Übrig bleibt ein Muster, das weitergegeben wird. Ausrichtung, Zahl, Kalender, Weg. In Mesoamerika trägt es die Feder der Schlange. Am Nil die Waage der Ma'at. Zwischen Euphrat und Tigris das Siegel der großen Götter. In Indien den Takt der Trimurti. Ob man darin die Spur einer verlorenen Technik, einer himmlischen Pädagogik oder die Summe menschlicher Beobachtung erkennt, das Ergebnis ist dasselbe. Zivilisation entsteht, wo der Himmel gelesen und in Verantwortung übersetzt wird. Teotihuacan war ein solcher Versuch. Dass wir seine Erbauer nicht beim Namen kennen, macht die Lehre nicht kleiner, nur allgemeiner. Das Maß gehört nicht einem König. Es gehört der Ordnung, die wir mit jeder Generation neu annehmen oder verlieren. Um die Mitte des 7. Jahrhunderts setzt in Teotihuacan ein rapider Niedergang ein. Archäologische Spuren deuten auf gezielte Zerstörungen. Wohn- und Repräsentationskomplexe entlang der Avenue of the Dead werden niedergebrannt, Kultbilder zertrümmert, Machtzeichen ausgelöscht. Viele lesen darin interne Konflikte. Aufstände gegen eine herrschende Schicht, verschärft durch Dürren, verschobene Handelsströme oder erschöpfte Ressourcen. Andere verweisen auf Befunde ungewöhnlicher Hitze in einzelnen Arealen und sprechen von Katastrophen, die wie ein Schlag die Metropole trafen. Sicher ist nur, dass das große Gefüge auseinanderfiel, während kleinere Bezirke noch eine Zeit lang weiterlebten. Jenseits dieser Stadt lenkt der Blick weiter südlich auf ein anderes Rätsel, die Nazca-Linien in den Ebenen Perus. In den rostfarbenen Wüstenboden geritzt, zeichnen sie ein Netz aus kilometerlangen Geraden, geometrischen Figuren und gewaltigen Bildnissen. Kolibri, Spinne, Affe, Wal, sogar menschenähnliche Gestalten. Entstanden sind sie, indem die dunkle, oxidierte Oberfläche abgekehrt und der helle Untergrund freigelegt wurde. In der trockenen Luft blieben die Konturen über Jahrhunderte scharf. Ihr Maß sprengt das Nahsichtige. Viele Motive sind vom Boden kaum zu erkennen und entfalten ihre Gestalt erst aus der Höhe. Über ihren Zweck wird seit Jahrzehnten gestritten. Eine nüchterne Linie sieht rituelle Wege und Prozessionsrouten, deren Trassen auf Berge, Wasserquellen und heilige Punkte weisen. Andere sprechen von einem gewaltigen Himmelskalender, der die Zyklen von Sonne, Mond und Sternen ordnet. Es gibt auch die kühnere Deutung, die nicht den Menschen als Adressaten annimmt. Zeichen, die aus der Luft gesehen werden sollten, Botschaften an Götter oder an Besucher, die von oben kamen. Fest steht, dass die Nazca-Kultur zwischen etwa 200 vor Christus und 600 nach Christus komplexe Kulte pflegte, in denen Himmel, Berge und Wasser zentrale Rollen spielten. Die Linien könnten Teil solcher Zeremonien gewesen sein, eingerichtet, um Gunst zu erbitten und Kräfte an bestimmte Orte zu lenken. Die Positionierung der Geoglyphen füttert beide Sichtweisen. Manche langen Linien zielen auf markante Horizonte und Gipfel, andere enden im Leeren, als ginge es nicht um Ankunft, sondern um den Weg selbst. Für die rituelle Deutung wären es Pfade, die Priester und Gemeinschaft in festgelegten Mustern beschritten. Für die astronomische Lesart markieren sie Achsen, die mit Auf- und Untergang bestimmter Gestirne korrespondieren. Und für die spekulative Linie bilden sie ein visuelles System, das aus großer Höhe zu lesen war. Eine Karte, ein Ruf, vielleicht sogar eine Art Landemarkierung. Populär wurde diese letzte Deutung durch die Hypothese der antiken Astronauten. Erich von Däniken und andere sahen in den großen Geraden Parallelen zu Start- und Landebahnen moderner Technik und deuteten die Figuren als Navigationszeichen. Dagegen hält die konventionelle Archäologie Holzpflöcke an Linienenden, einfache Vermessungsmethoden, Seile, Sichtachsen. Experimente zeigen, dass kleine Gruppen mit schlichtem Gerät in kurzer Zeit präzise Figuren anlegen können. So scheint die Herstellung erklärbar. Der Zweck bleibt dennoch offen. Gerade ihre Übergröße lässt Fragen nach Adressat und Sinn unerschöpft. Vielleicht liegt die Wahrheit, wie so oft, in der Vielschichtigkeit. Die Nazca-Linien können zugleich Prozessionswege, Himmelsmarken und Landschaftsgebete sein. Geritzte Gebete an Wasser und Regen in einer kargen Welt, die den Blick zum Himmel zwangsläufig schärft. Und doch bleibt der Reiz des Außergewöhnlichen, dass hier jemand in Maßstäben dachte, die das menschliche Auge am Boden überfordern, als hätte man stets den Himmel als Betrachter mitgedacht. Damit reihen sie sich in die lange Tradition der Orte ein, an denen Architektur, Ritual und Astronomie ein Bündnis schließen. Im Zusammenspiel von Teotihuacan und Nazca spiegelt sich ein leitendes Motiv dieser Erzählung. Städte und Zeichen werden am Himmel ausgerichtet, Ordnungen in Stein und Erde eingeschrieben, Wissensformen bewahrt, die sowohl messbar als auch mythisch sind. Ob man darin die Spuren einer verlorenen Technik, die Handschrift überlegener Besucher oder die Summe menschlicher Beobachtung und Hingabe erkennt, in jedem Fall bezeugen sie das alte Bündnis von Erde und Firmament. Genau darin liegt ihr anhaltendes Geheimnis. Sie sprechen zu zwei Blicken zugleich, dem der Vernunft und dem des Staunens. Das Rätsel weitet sich noch, wenn man Geoglyphen betrachtet, die älter sind als die Nazca-Kultur. Einige der frühesten Bilder, der Parazas-Tradition zugeschrieben, zeigen menschenartige Gestalten mit übergroßen Köpfen und betont großen Augen. Eine davon, oft Eulenmann oder Astronaut genannt, hebt den Arm, als grüße sie von der Felskante aus. Solche Merkmale haben die Vermutung genährt, hier könnten Wesen dargestellt sein, die nicht von hier sind. Erinnerungen an Begegnungen festgehalten in der Bildsprache ihrer Zeit. Im Jahr 2020 kamen mit Drohnen neue Figuren ans Licht. Katzen, Vögel, weitere humanoide Formen, bisher unbekannt und über das Wüstenfeld verstreut. Die Fülle der Motive, ihre Maßstäbe und ihre Bezüge zum Himmel lassen manche schließen. Sie seien für den Blick von oben entworfen, als würden Betrachter fliegen, nicht gehen. Andere ziehen Parallelen zu Orten, an denen Architektur und Sterne ähnlich eng verschränkt sind. Den großen Pyramiden Ägyptens, den Steinkreisen der britischen Inseln, den gewaltigen Köpfen der Osterinsel. Überall wirkt eine Genauigkeit, die nicht zufällig scheint, und Ausrichtungen, die auf Himmelskörper antworten. Daraus wächst die Frage, ob alte Kulturen weltweit versuchten, mit etwas jenseits der Erde in Beziehung zu treten, oder ob sie, voneinander unabhängig, denselben kosmischen Takt in Stein und Erde übersetzten. Endgültige Antworten bleiben aus. Vieles spricht dafür, dass die Nazca-Linien rituelle Wege, astronomische Marker oder Prozessionspfade waren. Es ließen sich sogar mit einfachen Mitteln solche Figuren nachbauen. Doch die Absicht hinter den größten Entwürfen bleibt offen, vielleicht gerade, weil sie Augen im Himmel voraussetzen. So stehen die Linien als Einladung, die Landschaft als Kalender, Gebet und Bild zugleich zu lesen. Auch die Maya bewahrten eine Schöpfungserzählung eigener Prägung. Im Popol Vuh versuchen die Schöpfergötter mehrfach Wesen zu formen, die danken, erinnern und die Welt tragen. Der erste Entwurf besteht aus Schlamm, weich, zerbrechlich, ohne Halt. Er zerfällt. Der zweite entsteht aus Holz, beweglicher, sprechfähig und doch leer, ohne Herz, ohne Bindung an das Göttliche. Eine große Flut löscht sie aus. Wer entkommt, wird zu Affen. Ein mythisches Bild der Verwandlung, das lange vor moderner Theorie vom Wandel der Arten von einer Nähe zwischen Mensch und Tier spricht. Erst im dritten Versuch gelingt, was Bestand haben soll. Menschen aus Mais, der heiligen Pflanze des Landes. Aus dem Teig entstehen vier Gestalten. Stark, klarsichtig, dankbar, mit einem Verstehen, das weit reicht. Doch gerade darin liegt ein neues Problem. Die Einsicht der Menschen ist zu vollkommen, ihre Sicht zu weit. Die Götter trüben deshalb ihren Blick, begrenzen das Wissen, damit die Schöpfung Maß behält. Das Motiv ist vertraut. Einsicht als Gabe und Grenze zugleich. Freiheit, die Verantwortung braucht und eine Ordnung, die nicht jede Erkenntnis freigibt. Über die Erschaffung hinaus erzählt das Popol Vuh vom großen Ringen der Kräfte. Im Zentrum stehen die Heldenzwillinge Hunapu und Xbalanque. Sie steigen in die Unterwelt Xibalba hinab, wo Herren über Krankheit, Angst und Tod herrschen und bestehen Prüfungen, Spiele und Täuschungen. Mit List, Mut und Spielfreude wenden sie die Regeln der dunklen Mächte gegen diese selbst, unterlaufen Fallen, überlisten Henker und entkommen der Zerstückelung. Am Ende besiegen sie die Herren von Xibalba, ordnen den Lauf der Dinge neu und kehren als Zeichen am Himmel zurück. In manchen Fassungen als Gestirne, in anderen als Rhythmus des heiligen Ballspiels, das den Tanz von Sonne, Mond und Venus spiegelt. So setzt sich ein Muster fort, das wir aus anderen Überlieferungen kennen. Wiederholtes Formen und Verwerfen, die Suche nach dem rechten Maß, das Abwägen zwischen Wissen und Grenze, zwischen Aufstieg und Abstieg. Ob Wüstenlinien, die aus der Luft zu sprechen scheinen, Städte, die Sterne in Straßen fassen, oder Mythen, die Schöpfung als Folge von Versuchen erzählen, überall ringt die Menschheit darum, Ordnung aus dem Kosmos zu lesen und sie im eigenen Leben zu verankern. Die Herren von Xibalba agieren als Meister der Täuschung. Sie stellen Fallen, auferlegen Prüfungen, die unmöglich scheinen, und spielen mit Angst und Dunkel. Die Heldenzwillinge antworten nicht mit roher Gewalt, sondern mit Verstand und Ausdauer. Sie bestehen Häuser aus Messern, Finsternis und Fledermäusen, wenden die Regeln der Unterwelt gegen ihre Herren und entziehen sich am Ende dem Tod, indem sie sich in himmlische Zeichen verwandeln. Man kann diese Erzählung als klassisches Drama von Gut und Böse lesen, ebenso als Gleichnis über Sterben und Wiederkehr, den Rhythmus von Saat und Ernte, Auf- und Untergang am Himmel. Eine kühnere Lesart erkennt darin den Widerstreit fortgeschrittener Mächte, die eine Sucht zu binden, die andere zu befreien. So wie viele Überlieferungen von Kämpfen zwischen Göttern, Titanen, Engeln und Dämonen sprechen, vermuten manche hinter solchen Bildern Erinnerungen an reale Konflikte. In dieser Sicht wären die Herren von Xibalba Sinnbilder unterdrückender Herrschaft, womöglich nicht einmal menschlicher, während die Zwillinge als Anwälte einer Gegenmacht auftreten, die den Menschen Handlungsraum öffnet, ob Allegorie oder Geschichte. Deutlich ist die Grundüberzeugung der Maya, dass jenseits der sichtbaren Welt Kräfte am Werk sind, zwischen denen Wissen, Macht und Schicksal ständig neu ausgehandelt werden. Das Popol Vuh bewahrt neben seinen Mythen eine feine astronomische Ader. Die Maya kartierten den Lauf der Venus mit erstaunlicher Genauigkeit, beobachteten Mondzyklen, verknüpften Zeitrechnung und Rituale zu einem dichten System. Lange vor den Instrumenten moderner Wissenschaft. Die nüchterne Erklärung lautet: geduldige Beobachtung über Generationen, sorgfältige Rechnung, ein strenges Kalendersystem. Andere deuten die Präzision als Echo geliehenen Wissens. In vielen alten Texten, von mesopotamischen Schöpfungsliedern bis hin zu apokryphen Schriften, heißt es, Einsicht sei von oben gegeben worden. Danach hätte auch ein Teil des mayaischen Himmelswissens Wurzeln in einer älteren, vielleicht außerirdischen Tradition. Diese Spur führt weit nach Norden, zu den Hopi und ihrer Erinnerung an das Sternenvolk. Von leuchtenden, weisen Wesen ist die Rede, die in ferne Zeiten herabstiegen, lehrten, schützten und Grenzen der rechten Lebensweise setzten. Aus dieser Verbindung entspringt das Motiv der Sternenkinder. Mischwesen aus menschlicher und himmlischer Linie, denen man eine feine Intuition, ein instinktives Verständnis für kosmische Ordnung und ein besonderes Gespür für spirituelle Belange zuschrieb. Ihr Auftrag sei, zu erinnern und zu balancieren, den Menschen beizubringen, in Harmonie mit dem großen Takt von Himmel und Erde zu leben. Mit den Sternenmenschen verknüpft ist die Erzählung von den Flying Shields, schimmernden Schilden, lautlos und mühelos in der Luft, die Reisende zwischen den Bereichen tragen. Wer moderne Berichte über unerklärliche Flugobjekte kennt, hört die Parallelen. Wer die Sprache der Symbole bevorzugt, liest darin Bilder für Vision und Schutz, für Portale zwischen Welten. Skepsis und Zustimmung stehen einander gegenüber, wie so oft in dieser Erzählung. Die einen sehen Dichtung, die anderen Zeugnis. Was bleibt, ist der wiederkehrende Kern. Der Gedanke, dass Wissen und Führung aus dem Himmel kommen können, nicht um zu beherrschen, sondern um Maß zu lehren. Zwischen Xibalba und den Sternenschildern, zwischen Venustabellen und Heldenzwillingen spannt sich damit ein durchgehender Bogen. Der Kosmos ist nicht Kulisse, sondern Partner. Wer seine Zeichen lesen lernt, gewinnt Orientierung in Feldern und Städten, in Kalendern und Kämpfen. Ob die Lehrer als Götter auftreten, als Besucher, als Ahnen oder als Stimmen im Mythos, immer geht es um den gleichen Vertrag zwischen oben und unten. Und immer bleibt die Frage offen, die all diese Geschichten antreibt. Woher kommt das Wissen, das uns führt? Und wofür setzen wir es ein? Auch tausende Kilometer weiter westlich taucht das Motiv vom Wissen von oben wieder auf. Bei den Dogon in Mali. Ihre Erzählungen sprechen von den Nomo, halb amphibischen, lehrenden Wesen, die vom Himmel kamen und den Menschen Ackerbau, Medizin und die Ordnung der Sterne brachten. Besonders verblüffend ist die dogonische Überlieferung über Sirius. Nicht ein einzelner Stern, sondern ein System mit einem unsichtbaren, schweren Begleiter und einem Umlauf von etwa 50 Jahren. In der modernen Astronomie gilt Sirius B als weißer Zwerg, extrem dicht und erst durch Teleskope nachweisbar. Die Dogon scheinen genau diese Eigenschaften in ihren Mythen zu benennen. Wer an alten Kontakt glaubt, sieht darin ein starkes Indiz, dass Wissen von einer hochentwickelten Quelle eingeflossen sein könnte. Doch auch hier gibt es eine zweite Lesart. Einige Forscher vermuten, dass Elemente dieses Wissens in jüngerer Zeit, etwa durch Gespräche mit Reisenden, Missionaren oder Afrika-Forschern, in die mündlichen Traditionen eingeflossen sein könnten. Andere halten dagegen, dass die Sirius-Motive tief im Ritual und in Symbolen verankert sind, lange vor solchen Kontakten. So stehen sich zwei Deutungen gegenüber: kulturelle Verdichtung über Jahrhunderte oder Erinnerung an reale Lehrer. Für die Dogon selbst sind die Nomo vor allem eines: ordnende Mächte, die den Rhythmus zwischen Himmel und Feld, Regenzeit und Saat erklären. Am anderen Ende der Welt, im nordwestlichen Australien, wachen die Wonjina, Wolken- und Regenmächte der Worora, Wunambal und Ngarinjin-Völker. In Felsüberhängen erscheinen sie großflächig gemalt, breite mundlose Gesichter mit tiefen Augen von einem strahlenden Hof umgeben, Linien wie Regen, Muster wie Blitze. Diese Bilder sind alt, viele tausend Jahre, und sie unterscheiden sich deutlich von naturalistischen Tier- und Menschendarstellungen. Für manche moderne Betrachter erinnern die Konturen an Schilderungen nichtmenschlicher Besucher. Für die Hüter des Landes sind die Wonjina jedoch Ahnenkräfte, die das Land formten, Gesetze gaben, Flüsse, Berge und Menschen ins Gleichgewicht setzten. Nachdem sie ihr Werk vollendet hatten, kehrten sie in heilige Wasserstellen zurück und wachen seitdem über Wetter und Zeiten. Zwischen beiden Blicken, Spekulation von außen und Bedeutung von innen, ist Respekt der Maßstab. Die Bilder zeigen keine Fremden, sondern die lebendige Gegenwart der Ahnen in Fels und Landschaft. Gemeinsam ist diesen Überlieferungen der Gedanke, dass Ordnung, Wissen und Maß von oben kommen, ob als Sternenlehrer, als Regenmächte oder als Geistwesen. In jeder Region nehmen Sprache und Bild andere Formen an. Fischähnliche Nomo, mundlose Wonjina, gefiederte Schlangen, himmlische Wagen. Und doch verhandeln alle dieselbe Frage. Wer richtet das Weltgefüge ein? Und wie gelangt Einsicht in menschliche Hände? Vielleicht erklärt das die Beharrlichkeit, mit der sich ähnliche Motive über Kontinente hinwegspiegeln. Wo Ackerbau Leben sichert, werden Sterne zu Kalendern. Wo Wasser das Überleben bestimmt, bekommen Wolken Namen und Gesichter. Wo Mythen das Gedächtnis tragen, erinnern sie an Lehrer, die kommen und gehen. Ob man diese Lehrer als Götter, als Ahnen, als Besucher oder als Verdichtungen von Erfahrung versteht, der rote Faden bleibt. Wissen ist Gabe und Verantwortung. Es hebt uns und es bindet uns. Und die alten Geschichten sagen auf unterschiedliche Weise und doch mit einem Ton, der Himmel spricht. Die Frage ist, wie wir antworten. Die Hüter der Hopi sprechen bis heute von einer kommenden Wiederkehr des Sternenvolks. Ein Zeichen soll es einleiten, der Mu Blue Star Kachina. Ein blaues Himmelslicht, das Ende der jetzigen Welt und den Beginn der nächsten ankündigt. In dieser Sicht ist Geschichte zyklisch. Nach dem Zeichen kehren mächtige Lehrer zurück, die einst führten und wieder ordnen. Neun Vorzeichen führen, so heißt es, auf diese Wende zu. Das letzte schildert einen Wohnort im Himmel, der mit großem Krachen zur Erde stürzt, gedeutet als Supernova, Komet oder auch als von Menschen geschaffener Körper im All. In der Stunde der Umwälzung ziehen sich die Treuen in unterirdische Heiligtümer zurück, um die Wandlung zu überstehen. Später erscheint ein wahrer weißer Bruder, der richtet. Wer den alten Wegen treu blieb, schreitet in die neue Welt. Wer Maß und Ordnung verwarf, geht im Neuanfang unter. Auffällig ist, wie sehr diese Bilder mit anderen Endzeitvorstellungen korrespondieren. Gericht und Erneuerung, Rückkehr der Mächte des Himmels, ein kosmischer Neubeginn. Man könnte meinen, verschiedene Traditionen deuteten auf dasselbe Ereignis oder auf denselben Rhythmus, der die Welt immer wieder durch Reinigen und Neuschaffen führt. Parallel dazu hat sich die Gegenwart dem Unerklärlichen geöffnet. Berichte über nicht identifizierte Phänomene mehren sich. Behörden mussten zur Kenntnis nehmen, was lange als Randthema galt. Militärpiloten schildern Begegnungen mit Objekten, die sich abrupt beschleunigen, scharf wenden, Höhen wechseln, ohne sichtbaren Antrieb, jenseits bekannter Flugprofile. Ein besonders diskutierter Vorfall ereignete sich 2004 vor Kalifornien. Ein weißliches, längliches Objekt, später Tic-Tac getauft, wurde von Kampffliegern gesichtet, per Infrarot erfasst und von Radar begleitet. Jahre später bestätigte die Marine die Authentizität der Aufnahmen, ohne eine abschließende Erklärung zu liefern. Zwischen nüchterner Skepsis und staunender Offenheit bleibt ein Rest, der sich nicht auflöst. Abseits militärischer Berichte meldet die Öffentlichkeit weiterhin Lichter, Konturen, Begegnungen. Vieles lässt sich entkräften. Planeten, Drohnen, Atmosphäreneffekte. Doch nicht alles fügt sich. Wer mit den alten Lehrmeistern rechnet, sieht ein Muster. Möglicherweise bereitet sich die Welt langsam darauf vor, nichtmenschliche Intelligenz als Tatsache zu denken. Vielleicht sind offizielle Einlassungen, so vermuten manche, ein Schritt, um die Vorstellung zu enttabuisieren. In dieser Lesart werden Mythen zu Erinnerungen, nicht freie Erfindungen, sondern Splitter realer Begegnungen, die in der Sprache ihrer Zeit erzählt wurden. Und nun, da wir selbst den Himmel vermessen, nähert sich die Spanne zwischen damals und heute. Die Astronomie hat den Raum der Möglichkeit weit geöffnet. Hunderte Milliarden Galaxien, ungezählte Sterne, unvorstellbar viele Welten. Tausende Exoplaneten sind beschrieben. Nicht wenige kreisen in Zonen, in denen flüssiges Wasser denkbar ist. Selbst im eigenen System hat sich der Blick gewandelt. Wasser in Kratern des Mondes, Spuren und Eis auf dem Mars, tiefe Ozeane unter dem Eis von Europa und Enceladus. All das vergrößert die Wahrscheinlichkeit, dass Leben kein irdischer Zufall ist. Ob andere Intelligenzen uns ähneln oder auf ganz anderen Wegen entstanden, bleibt offen. Doch die Statistik allein macht Alleinsein unwahrscheinlich. So pendelt die Erzählung zwischen Zeichen am Himmel und Steinen auf der Erde, zwischen Prophezeiung und Pilotenvideo, zwischen Kalendern und Kameras. Endgültige Beweise fehlen, das Feld bleibt ambivalent. Vielleicht sind die alten Götter Projektionen, Bilder, mit denen Kulturen Kräfte benennen, die sie nicht anders fassen konnten. Vielleicht aber sind sie Erinnerungen an Besucher, Lehrer, Wächter, deren Spuren wir in Pyramiden, Linien, Liedern und Legenden nachzeichnen. In jedem Fall wiederholt sich das Muster: Herabkunft, Gabe, Abschied, Verheißung der Rückkehr. Am Ende führt der Blick dorthin, wo all diese Fäden zusammenlaufen, in den Himmel selbst, dort in Bahnen und Spektren, in Funken ferner Explosionen und im Flimmern naher Planeten. Könnte stehen, was wir seit Jahrtausenden erzählen, nur in anderer Schrift. Vielleicht sind die Antworten nicht im Sand vergraben, sondern über uns ausgebreitet. Und vielleicht ist das eigentliche Versprechen all dieser Geschichten dies, dass wir, indem wir die Sterne lesen und das Maß bewahren, bereit werden zu verstehen, was immer da draußen ist, wer immer einst kam, wer immer vielleicht wiederkehrt.